Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ausgezeichnet ist ein neues Veranstaltungsformat hier auf der Leipziger Buchmesse, das es sich zum Ziel gemacht hat, Autorinnen und Autoren zu präsentieren, die in den vergangenen 12 Monaten mit Literaturpreisen ausgezeichnet wurden. An dieser Stelle möchte ich ganz herzlich dem Logos Förderverein, der Friede Springer Stiftung und der Leipziger Buchmesse danken, die das ermöglicht haben. In diesem Jahr starten wir mit 4 Veranstaltungen. Am Sonntag begrüßen wir hier den Romanautor Roman Ehrlich, ebenfalls um 13 Uhr. Am Samstag Ulrike Almuth-Sandig. Morgen die Preisträgerin, die frisch gekürte Preisträgerin oder den Preisträger in der Kategorie Belletristik des Preises der Leipziger Buchmesse. Und heute freue ich mich ganz, ganz besonders herzlich hier Petra Piuk zu meiner Rechten begrüßen zu dürfen. Petra Piuk wurde im vergangenen Dezember für ihren Text Toni und Moni oder Anleitung zum Heimatroman mit dem erstmalig verliehenen und mit 35.000 Euro dotierten Wortmeldungen Literaturpreis ausgezeichnet. Das Gespräch mit Petra Piuk wird jetzt gleich Daniela Striegel führen. Daniela Striegel ist Literaturwissenschaftlerin, Kritikerin und Essayistin. Sie lebt ebenso wie Petra Piuk in Österreich. Daniela Striegel schreibt für verschiedene Tageszeitungen und wurde selbst bereits mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Sie gehörte bereits der Jury des Ingeborg-Bachmann-Preises an, der Jury des Deutschen Buchpreises sowie des Preises der Leipziger Buchmesse und sie war auch Mitglied der Jury des Wortmeldungen Literaturpreises und hat sozusagen mitentschieden, dass Petra Piuk mit diesem Preis ausgezeichnet wurde. Und damit übergebe ich jetzt das Mikrofon den beiden neben mir. Viel Spaß.
Herzlichen Dank. Ich habe das Vergnügen, Ihnen hier eine neue Preisträgerin und einen neuen Preis etwas näher vorstellen zu dürfen. Petra Piuk kommt, wie Sie schon gehört haben, aus Österreich. Und zwar aus der Gegend, wo Österreich am flachsten ist. Also nicht aus dem alpinen Österreich, sondern aus dem Burgenland. Petra Piuk hat mit ihrem zweiten Roman, mit einem Auszug aus ihrem zweiten Roman, diesen Preis Wortmeldungen erhalten. Der erste Roman, Lucy fliegt, ist insofern ein ähnliches Buch, kann man sagen, als es auch einen Hang zum schwarzen Humor hat. Petra Piuk hat mit dem zweiten Roman Toni und Moni oder Anleitung zum Heimatroman eine sozusagen Fortsetzung des Themas geschaffen. Das Burgenland ist vielleicht nicht unbedingt die Gegend für Heimatromane, so klassisch, die spielen eher in Tirol. Aber Petra Piuk hat hier ein Genre aufgegriffen und auf ihre ganz persönliche Weise variiert, persifliert und ein Thema, das einem im Magen liegt. Es geht um Gewalt, es geht um häusliche Gewalt und das ist aber eben mit schwarzem Humor auf eine boshaft amüsante Weise dargestellt und ähnlich wie in ihrem ersten Roman Lucy fliegt, hat sie, könnte man sagen, die negativen Folgen positiven Denkens gezeigt. Der Heimatroman lebt ja auch vom positiven Denken. Und es geht meistens im wirklichen Leben schlecht aus, wenn man an Heimatromane und Schlagermusik und an Schlagertexte glaubt. Petra Piuk ist, so fand jedenfalls die Jury des Wortmeldungenpreises, die ideale erste Preisträgerin. Der Preis ist nämlich ganz speziell geschaffen für literarische Texte, die sich mit den gesellschaftlichen Brüchen, Schwierigkeiten, großen Themen der Zeit auseinandersetzen. Es ist ein Preis von der Crespo Foundation ins Leben gerufen, der literarische Texte im engeren Sinn aber auch Essays auszeichnet. Und es haben sich für diesen Preis viele prominente Schriftsteller und Schriftstellerinnen beworben. Petra Piuk hat als relative Newcomerin diesen Preis erhalten. Wie war das eigentlich? Warum haben Sie sich für den Preis beworben und mit welchen Erwartungen?
Also Erwartungen hatte ich gar keine. Beworben hat mich meine Lektorin Tanja Reif von Kremayer und Scheriau. Also die hat mich darauf aufmerksam gemacht. Und ich habe mir gedacht, ja, das ist so ein Riesenpreis. Also da hat man sowieso keine Chance. Aber ja, so ist es besser. Genau. So war das. Also ich habe dann da was hingeschickt und habe aber das dann auch wieder vergessen, weil... Ja.
Also Sie haben sich keine Chancen wirklich ausgerechnet?
Nein, weil es einfach so ein irrealer Preis auch ist. Ja.
Also man muss vielleicht nochmal dazu sagen, wurde schon gesagt, der Preis ist mit 35.000 Euro dotiert und das ist im literarischen Feld schon eine erstaunlich hohe Summe. Jetzt muss man vielleicht auch noch ergänzen, die Jury, die sich überlegt hat, bei der ich angehört habe, wer diesen Preis bekommen soll, ist auch ungewöhnlich zusammengesetzt. Normalerweise sind bei so einer Jury Literaturkritiker und Literaturwissenschaftlerinnen, aber in diesem Fall war es auch eine Soziologin, eine Philosophin, ein Journalist, der eher so auch Reporter ist, und eine Schauspielerin, nämlich Nina Hoss. Also es war eine etwas andere Zusammensetzung. Und was allen an diesem Text imponiert hat, war, dass er vielleicht mit einer Form der Überzeichnung an ein Thema herangeht, das uns natürlich allen aus den Zeitungen bekannt ist, das aber schwer literarisch darstellbar ist. Also die österreichische Literatur hat vielleicht auch eine gewisse Neigung, sagen wir, für satirische, grelle Komik. Und sehen Sie sich in dieser Tradition? Also ich meine, es geht eigentlich vom Volksstück. Sie haben ja auch eine Schauspielerausbildung, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Also sagen wir, von österreichischem Volksstück des 19. Jahrhunderts weg gibt es eigentlich diesen Hang zur Drastik.
Also ich weiß es gar nicht. Bei mir war es so, dass ich diese häusliche Gewalt, das ist das Thema, das mich ursprünglich interessiert hat auch. Und weil Sie die Zeitungen erwähnt haben, also ich sammle lange schon Zeitungsausschnitte zu dem Thema, wo es um Gewalt geht in allen möglichen Ausprägungen. In der Tradition, also ich habe... dieses Thema Heimat, das hat mich immer schon interessiert. Also ich habe Elfriede Jelinek ist eine meiner Lieblingsautorinnen, Winkler und aber auch diese Montagearbeit. Das ist dann das andere Thema, das mich interessiert, diese spielerischen Elemente. Da habe ich zum Beispiel Kofler oder so, die haben mich da inspiriert auch.
Sie kennen sich auch in der Doku-Soap-Szene aus. Hilft das, wenn man etwas karikieren möchte, wenn man sozusagen die andere Seite des Unterhaltungsbusiness auch kennt?
Das denke ich schon. Das war vor allem in meinem ersten Roman ein großes Thema, aber auch von der Machart. Also auch dieses Szenische ist das, was mir Spaß macht auch, dieses Montieren. Das sind auch Elemente, mit denen ich spiele. Also beim ersten Roman habe ich auch dezidiert mit Doku-Soap-Elementen gespielt. Da kommen dann eben vor Rückblenden und Bauchbinden und Off-Texte. Und da verwende ich eben Zeitungsausschnitte, also Originalstatistiken, Schlagzeilen von Zeitungen, dann eben diese Geschichte von zwischen Toni und Moni, aber auch real geführte Interviews, also die mich inspiriert haben, die ich in ganz Österreich, also nicht nur im Burgenland, im flachen Land, auch in den Bergen geführt habe.
Und man kann also, wenn man dieses Buch aufmerksam liest, lernen, wie man einen Heimatroman schreibt. Versprechen Sie uns das wirklich?
Es ist ja auch nicht so schwierig. Es lernen sich zwei kennen, sie verlieben sich ineinander und am Schluss wird geheiratet. Also das ist so die Kurzfassung einer Anleitung.
Ja, dann würde ich sagen, vielleicht lesen Sie uns einen Auszug aus dem Auszug, der den großen Preis gewonnen hat, vor.
Gerne. Wie lieb der Papa die Mama hat. Der Papa kommt von der Arbeit heim. Er torkelt und beim Reden spuckt er der Mama ins Gesicht. Was gibt's heute Gutes, Mutter? Knacker mit Sauerkraut. Der Papa umklammert die Mama von hinten. Im Radio spielen sie, habe ich dir heute schon gesagt, dass ich dich liebe? Der Papa schiebt den Kittel der Mama über den Hintern. Habe ich dir heute schon gesagt, wie schön du bist? Die Mama hat einen Fettarsch. Sie sagt, den hat sie wegen mir, weil sie mit mir im Bauch für zwei essen hat müssen und ich einen Appetit gehabt habe als wie. Der Papa macht seinen Gürtel auf. Die Mama schneidet die Knacke auf den Seiten ein und legt sie in die Pfanne. Es zischt. Das Fett spritzt. Die Mama stößt den Papa weg und richtet ihren Kittel. Du stinkst aus dem Maul und geh dir die Hände waschen, wir essen gleich. Der Papa macht seinen Gürtel wieder zu. Habe ich dir heute schon gesagt, dass ich dich liebe? Habe ich dich heute schon gefragt, wie es dir geht? Er nimmt das Küchenradio und wirft es auf den Fliesenboden. Ich halte mir die Ohren zu. Ich höre durch die zugehaltenen Ohren, was der Papa schreit, während er auf die Mama eindrischt. Wie heißt er? Sag schon, wie er heißt. Ist der da überhaupt von mir? Der Papa zeigt mit ausgestrecktem Zeigefinger auf mich, was man nicht tut. Aus dem Radio kommt keine Musik mehr. Auf einem selbstgestickten Bild steht, am häuslichen Herd sei Glück dir beschert. Heute in ihrer Zeitung. Jede fünfte Frau ab dem 15. Lebensjahr in Österreich ist von Gewalt betroffen. Jede dritte wird sexuell belästigt. Hohe Dunkelziffer in Österreich. 80% der Täter sind keine Fremden. Unter gewissen Umständen, jeder dritte Österreicher findet Vergewaltigung okay. Die schönsten Schlager auf Radio Schlagerglück. Ich bin ein zärtlicher Tyrann, der dir alles geben kann, bin ein ganz normaler Typ, der dich über alles liebt, nur ein zärtlicher Tyrann. Wie lieb der Papa die Mama hat, Teil 2. Der Papa kommt geduckt wie ein geschlagener Hund bei der Küchentür herein. Er hält ein Geschenk in Händen. Schau, was ich für dich habe, Mutter. Die Mama schaut nicht hin. Na, was wird das wohl sein? Sie schlägt zwei Eier in einer Plastikschüssel auf. Der Papa stellt das Geschenk auf den Küchentisch und fällt vor der Mama auf die Knie. Gabi, das singe ich nur für dich. Wenn das blaue Veilchen wieder blüht, singe ich dir mein schönstes Liebeslied. Immer, immer wieder knie ich vor dir nieder. Ist dir gut und jetzt steh auf, als soll das Kind von dir denken. Der Papa steht auf und zwickt die Mama die Arschbacke. Was gibt's heute Gutes, Mutter? Backhändl mit Erdäpfelsalat. Der Papa gibt mir eine Kopfnuss zur Begrüßung. Servus, Bub, warst du brav? Ich nicke. Wenn du brav warst, darfst du das Geschenk auspacken. Ich zerreiße das Geschenkpapier. Die Mama klaubt die Papierfetzen vom Boden auf. Der Papa nimmt das Radio aus der Schachtel. Die Mama schüttelt den Kopf. Was das wieder gekostet hat. Für die Gattin nur das Beste. Der Papa streicht der Mama über das blaue Auge. Gib dir eine Creme drauf, nicht, dass die Leute anfangen zu reden. Die reden so oder so. Der Papa schaltet das Radio ein. Auf Radio Schlagerglück spielen sie, nimm den goldenen Ring von mir, dam dam. Bist du traurig, dann sagt er dir, dam dam, Marmor, Stein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht. Der Papa packt die Mama an den Hüften. Na komm her, du. Er tanzt eine Runde mit ihr. Dann muss die Mama weiterkochen, weil die Männer einen Mordshunger haben. Auf einem selbstgestickten Bild steht, eine kluge Hausfrau kocht mit Fleiß des Ehegatten Lieblingsspeis. Familienidylle pur. Da geht einem so richtig das Herz auf. Was höre ich da? Eine Leserin behauptet, Friedel wäre gar kein liebevoller Vater und Ehemann. Gabi solle mit Toni ins Frauenhaus gehen. Bei aller Wertschätzung, in einem schönen Heimatroman gibt es keine Frauenhäuser. Frauenhäuser zerstören Familien und eine Familie ist das Wichtigste im Leben. Eine gute Ehefrau, wie Gabi eine ist, sieht über die kleinen Schwächen ihres Ehemanns hinweg und das sollten sie auch tun. Jeder hat so seine Fehler. Aber abgesehen davon ist Friedel ein Mann, für den sich so manche Frau alle 10 Finger abschlecken würde. Oder wann haben Sie das letzte Mal ohne Anlass ein Geschenk von Ihrem Gatten erhalten?
Danke, das reicht dabei mal als Einstieg in dieses Buch auch. Ja, also man könnte sich ja fragen, wieso denkt man sich überhaupt einen neuen Preis aus, wo es ja nun wirklich nicht wenig literarische Preise gibt. Sie werde ich das natürlich jetzt nicht fragen, Sie sind dafür. Aber es ist wirklich auch objektiv eine erstaunliche Idee, einen Preis zu schaffen, der
sich ganz speziell mit gesellschaftspolitischen Fragen beschäftigt. Das ist nicht unbedingt im Trend der Zeit. Die Literatur behauptet gerne, sich politisch herauszuhalten. Also das ist schon etwas Eigenes. Und der Untertitel des Preises, sozusagen das Motto literarisch schreiben, kritisch verorten, weist in diese Richtung. Der Preis hat auch etwas Besonderes, weil er einen Förderpreis sozusagen nach sich zieht. Wie geht das weiter? Da spielen Sie auch eine Rolle als Preisträgerin.
Genau, da darf ich dann in der Jury sitzen. Das ist ein Preis, der richtet sich an Nachwuchsautoren und Autorinnen bis 30. Da wird es auch ein Thema geben, beziehungsweise eine Fragestellung, die ich dann am 6. Mai verlautbaren werde.
Das heißt, das dürfen Sie jetzt noch nicht
verraten? Das darf ich jetzt noch nicht verraten.
Aber genau. Es knüpft an Ihr eigenes Thema an.
Genau, es knüpft an das Thema an und ja, da hat man dann Zeit, Texte, Kurzprosa, Erzählungen, Essays bis 30. September dann einzureichen.
Man darf aber noch kein eigenes Buch veröffentlicht haben.
Genau,
in
genau.
Anthologien.
Die Texte, die müssen unveröffentlicht sein.
Und die Preissumme ist auch da stattlich für einen Nachwuchspreis, 15.000 Euro, die kann bis auf drei aufgeteilt werden.
Genau.
Wie war das eigentlich, die Reaktion in Ihrem Umfeld? Eher Freude, manchmal auch Neid?
Es gab beides. Also am Anfang war eigentlich dieses Nicht-Realisieren da. Meine Mama, die hat gesagt, die haben sich verschrieben, das ist eine Null zu viel. Ja. Also das war so die erste Reaktion der meisten. Und ich habe es ja selber auch nicht geglaubt, also ich glaube es eh auch noch immer nicht. Aber als ich angerufen wurde, da habe ich auch, ich konnte nichts sagen. Also ich habe gelacht und Friederike Schönhut von den Wortmeldungen hat auch nur gelacht und wir haben 10 Minuten einfach beide nur gelacht. Also das war so die erste Reaktion. Und dann gab es natürlich beides. Also man merkt schon, wer sich wirklich mit einem mitfreut und wer so tut, als ob.
Mhm. Naja, im literarischen Betrieb ist das natürlich auch eine ungewöhnliche Ausstattung. Das ist einfach so. Also die höchsten Preise sind eigentlich, der Ingeborg-Bachmann-Preis ist mit 25.000 Euro dotiert, nur zum Vergleich. Mhm. Nicht? Und das ist doch einer der prominentesten Literaturpreise. Ja, haben Sie noch ein Abschlussstück? Also es kommt in diesem Buch, und das ist auch in dem Ausschnitt, der den Preis gewonnen hat, kommt es dann auch wirklich sozusagen zu verbrecherischen Handlungen. Also es geht wirklich zur Sache. Und trotzdem wird aber diese Behauptung, eine Liebesgeschichte zu erzählen, von der Erzählstimme nicht aufgegeben.
Genau, was ich auch nämlich gar nicht erzählt habe, womit ich auch ganz viel gearbeitet habe, also man hat es jetzt eh gemerkt, sind Schlagertexte. Und da gibt es eben diesen einen Titel, der heißt Nein heißt Ja und geht dazu weiter, ja, Nein heißt Ja, wenn man lächelt, so wie du. Und eher ein bekanntes Lied. Und wenn man den dann in eine Vergewaltigungsszene montiert, dann ja, vergeht einem hoffentlich das Schunkeln.
Das Erstaunliche ist, das sind alles echte Schlagertexte.
Das sind alles echte. Einige
habe ich. Manche klingen wie gut erfunden.
Ein paar habe ich bearbeitet, aber die ärgsten, also da konnte ich dann nichts mehr tun, weil Nein heißt Ja, wenn man lächelt wie du, oder auch dieser zärtliche Tyrann, den ich soeben vorgelesen hatte, das ist original.
Mhm. Und das Ganze ist aber passiert vor der momentan überschwappenden MeToo-Debatte. Das heißt, das war ein Thema, das hat Sie einfach auch schon vorher literarisch beschäftigt.
Es kam ja auch schon in Lucy fliegt vor, also da ging es ja dann auch wirklich um eben sexuelle Übergriffe und Vergewaltigung in der Filmbranche im ersten Buch. Und da spielt es jetzt halt am Land. Genau, da gibt es auch zum Beispiel da hinten diese Aufzählung, könnte ich vielleicht vorlesen.
Ja, das wäre vielleicht noch gut.
Genau.
Also es ist ein vielstimmiger Text, nicht? Das ist auch das Besondere daran. Vielleicht auch Ihre Erfahrung mit dem Schauspiel spielt da eine Rolle für diese Vielstimmigkeit, dass eben diese Schlagertexte, die werden nicht kursiv gesetzt, die werden hinein, also verwoben, ohne dass sie abgesetzt werden. Aber es gibt eben auch die Zeitungsmeldungen und die Perspektive des Burschen, des jungen Mannes, wird eingenommen als Ich und dadurch bekommt das Ganze eine besonders obszöne Intimität, würde ich sagen.
Ja, und er ist halt ein Junge, der einfach alles wortwörtlich nimmt. Also er hinterfragt, am Anfang hinterfragt er schon, aber er nimmt einfach diese Zitate, so zum Beispiel, da gibt's am Anfang eine Szene mit der Mutter, so sie sagt, du bringst mich noch ins Grab, ja. Also er nimmt einfach diese ganzen Binsenweisheiten und Redewendungen einfach wortwörtlich.
Ja, es wird aber auch gezeigt, dass Naivität und Gemeinheit einander nicht ausschließen.
Ja, also im am Schluss wird das Zitat dann zur Wahrheit, ja. Mhm. Genau, dann die kurze Aufzählung. Mhm. Woran man merkt, dass es die Frau eigentlich will. Erstens, wenn der Rock kurz ist. Zweitens, wenn der Ausschnitt tief ist. Drittens, wenn sie betrunken ist. Viertens, wenn sie allein unterwegs ist. Fünftens, wenn sie nicht genügend Abstand hält. Sechstens, wenn sie nicht die Straßenseite wechselt. Siebtens, wenn sie einen anlächelt. Achtens, wenn sie nicht deutlich genug Nein sagt. Neuntens, wenn sie deutlich Nein sagt, aber Ja meint. Zehntens, wenn sie eine Frau ist.
Ja, danke. Vielleicht noch eine Frage, weil wir noch Zeit haben. Wie war die Reaktionen, wenn Sie das gelesen haben? Ich weiß nicht, hatten Sie Lesungen so in Ihrer unmittelbaren ländlichen Umgebung im Burgenland?
Noch nicht. Also am Land, in meinem Dorf, in meiner Heimatgemeinde wurde ich noch nicht eingeladen.
Aber Sie würden sich nicht scheuen?
Nein, absolut nicht.
Das zu lesen. Und wie war überhaupt die Reaktion, also auf die Art und Weise, wie Sie das darstellen? Also eben mit, ohne irgendwas zu beschönigen, auch, aber auch mit einer gewissen brachialen Komik.
Also ich hatte eine Erfahrung, ich habe auf der Buchmesse in Wien gelesen und da waren Jugendliche und mit denen habe ich nachher dann geplaudert und habe ich auch diesen Auszug gelesen, diese 10 Punkte und die haben diese Ironie nicht verstanden. Mhm. Also es war gut, dass ich nachher mit denen gesprochen habe, weil die haben geglaubt, das ist jetzt wirklich eine Anleitung. Und ich habe dann mit einem Lehrer gesprochen, der meinte, dass es tatsächlich so ist, dass Jugendliche heutzutage keine Ironie mehr verstehen.
Ja, also in der Schule keine Literatur mehr durchgenommen wird, dann lernt man nicht, was Ironie ist. Und dann glauben die wahrscheinlich wirklich, dass sie einen Heimatroman nach dieser Anleitung basteln könnten. Aber das heißt, da muss man wirklich dazu sagen, diese 10 Punkte sind nicht ernst gemeint.
Ja, also kämen
sie noch in einem falschen Verdacht.
Ja, in dem Fall muss ich das dazu sagen, ja.
Ja, also wenn Sie das näher erfahren wollen, wie es mit dieser Anleitung, was es damit auf sich hat, müssen Sie das ganze Buch lesen, Toni und Moni. Ich bedanke mich bei Ihnen, Petra Piuk, und bei Ihnen fürs Zuhören. Dankeschön.
Dankeschön.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.